Herzlich willkommen zur 105. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Wir widmen diese Folge dem Gedenken an Patrick Thürmer. Patrick Thürmer war ein 17-jähriger Punk aus Oelsnitz, der vor 25 Jahren am 2. Oktober 1999 auf dem Heimweg von einem Punkrock-Konzert in Hohenstein-Ernsthal von Neonazis ermordet wurde. Patrick hatte gerade sein erstes Lehrjahr in der Ausbildung zum Maler und Lackierer angefangen. Anlässlich dieses 25. Jahrestages habe ich mich gemeinsam mit Jan von Bon Courage e.V. auf die Spurensuche begeben. Wir sind an die Tatorte der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1999 gefahren. Jan erzählt in dieser Folge von dieser Nacht, von dem Mord an Patrick Thürmer, vom Gedenken an Patrick, aber vor allen Dingen auch davon, wie das Gedenken an Patrick erkämpft wurde. Er erzählt auch davon, wie er und andere Patrick Thürmer nicht in Vergessenheit geraten lassen wollen und deswegen seit Jahren Gedenken organisieren und auch Gedenkdemonstrationen, so wie in diesem Jahr. Am 3. Oktober, also einen Tag, nachdem diese Podcast-Folge erscheint, um 13 Uhr, wird es eine Gedenkdemo ab dem Bahnhof Hohenstein-Ernsthal geben. Ihr hört jetzt die Gespräche mit Jan. Währenddessen hat es angefangen zu regnen. Das hört man auch immer wieder auf der Aufnahme. Später haben wir uns dann noch einmal drinnen zusammengesetzt, um über die juristische Aufarbeitung und gesellschaftliche Aufarbeitung dieses Mordes zu sprechen. In die Gespräche haben wir Aussagen von einem Zeugen aus dieser Nacht hineingeschnitten, einen Brief seiner Familie und auch einen Medienbericht über eine der ersten Demonstrationen nach dem Mord. Und jetzt begeben wir uns an den Ausgangspunkt dieser Geschehnisse in der Nacht vom 1. auf den 2. Oktober, nämlich an den Ort in Hohenstein-Ernsthal, wo sich der alternative Jugendclub Office direkt gegenüber der Diskothek La Belle befand, wo sich in dieser Zeit regelmäßig Neonazis trafen.
Ja, ich nehme mal an, dass sich das Gebäude eben dort oben befunden hat, wahrscheinlich, wo jetzt diese Wiese ist, dass sie das abgerissen haben.
Okay.
Wir befinden uns jetzt hier relativ zentrumsnah in Hohenstein-Ernsthal, also einer Kleinstadt in Sachsen, die sich zwischen Chemnitz und Zwickau befindet und heute ca. 14.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Genauer gesagt befinden wir uns in der Konrad-Klaus-Straße. Das ist eine kleine Nebenstraße, in der sich unter anderem das Amtsgericht befindet. Und direkt an das Amtsgericht hat früher also dieser Jugendclub Office angegrenzt und schräg gegenüber befand sich die Diskothek La Belle in so einem roten Eckgebäude. Genau, und das sind so die zwei wesentlichen Orte für die Geschehnisse, die sich da zu Beginn dieses Abends des 1. Oktober 1999 dann hier entwickelt haben.
Vielleicht sprechen wir auch nochmal über die Entwicklung in den Jahren davor. Also was ist hier eigentlich für eine gesellschaftliche Atmosphäre in den 90ern gewesen? Welche Rolle hat rechte Gewalt und auch eine Neonazi-Szene hier gespielt? Und welche Rolle hat der Jugendclub, das war ja ein alternativer Jugendclub, wenn ich das richtig verstanden habe, hier gespielt? Also wie ist eigentlich so die Vorgeschichte für die Ereignisse im Oktober 99?
Ja, also wie in Gesamtostdeutschland war es eben auch hier in der sächsischen Region rings um Zwickau und Chemnitz so, dass sich hier eine sehr große und auch gewaltbereite Neonazi-Szene etablieren und vernetzen konnte. Also gerade Chemnitz gilt als einer der Hotspots für die rechte Szene in Sachsen, in dem sich also hier Platinander-Strukturen zum Beispiel bilden konnten. Die Neonazis, die hier dann dieses Konzert angegriffen haben, entstammten unter anderem einer Gruppe, die sich selbst Hunara nannte als Abkürzung. Hunara steht also für Hooligans, Nazis, Rassisten. Das ist also keine Erfindung unsererseits. Das ist eine Selbstbezeichnung, die sich die Neonazis selber gegeben haben. Gegründet wurde Hunara Anfang der 1990er Jahre, unter anderem von Thomas Haller, der dann auch eine eigene Security-Firma ins Leben gerufen hat, die sogenannte Haller Security. Das war also so ein Zusammenschluss aus Türstehern, aus rechten Hooligans und rechten Kampfsportlern, also wirklich ein Schlägertrupp reinsten Wassers, kann man sagen, die eben auch wirklich oftmals Migrantinnen und Migranten oder eben Punks und andere alternative Jugendliche überfallen haben. Und als dann eben klar wurde, dass hier erneut in diesem Jugendclub in Hohenstein-Ernsthal ein Punkkonzert stattfinden sollte, gab es schon im Vorfeld die Ankündigung durch lokale Neonazis, dass zu diesem Konzert etwas passieren würde. Die Punks, gegenüber denen diese Drohung geäußert wurde, haben diese Warnung oder diese Drohung, diese Anfeindung aber nicht ernst genommen, wie das eben damals oftmals der Fall war, weil rechte Gewalt und rechte Anfeindungen einfach zum Alltag gehört haben. Hat man sowas damals nicht so sehr auf die Goldwaage gelegt, sage ich jetzt mal. Und deswegen sind diese Anfeindungen auch nicht so ernst genommen worden. Das hat dann eben dazu geführt, dass sich dann in den Nachmittagsstunden bereits dieses 1. Oktober die ersten Punks hier auf dem Parkplatz, der sich vor dem Jugendclub befunden hat, versammelt haben. Und wie das eben so im Vorfeld von Punkkonzerten ist, man trifft sich, man unterhält sich, man lacht, man trinkt ein paar Bier zusammen. Und dann spitzt sich die Lage aber so langsam konfliktreich zu, als weitere Punks, die also hier anreisen, davon berichten, dass sie von Neonazis mit Autos verfolgt worden sind und dass Neonazis versucht hätten, sie mit den Autos umzufahren. Also einige jüngere Punks sind eben auch mit Mopeds angereist und die Nazis haben da eben sich Verfolgungsjagden mit den Punks geliefert. Und da wird schon deutlich, okay, hier intensiviert sich so langsam das Konfliktpotenzial, die Lage spitzt sich immer weiter zu. Und das Ganze gipfelt dann letzten Endes darin, dass die Nazis gezielt dazu übergehen, eben anreisende Punks wirklich brutal zu überfallen und zusammenzuschlagen. Also eines der bekanntesten Beispiele ist ein junges Punkerpärchen, das also noch am Bahnhof hier in Hohenstein-Ernsthal überfallen und brutal zusammengeschlagen wird. Aber es betrifft eben auch andere, die eben auf dem Weg hier zu diesem Konzert sind. Und da wird schon deutlich, dass das eben nicht dieser gemütliche, ruhige Konzertabend werden würde, wie sich das die Punks vielleicht erhofft hatten. Wobei man natürlich sagen muss, und da komme ich auf die Ausgangsfrage zurück, dass Angriffe auf Punkkonzerte oder dass Angriffe auf anreisende oder abreisende Punks gerade zum damaligen Zeitpunkt auch keine Seltenheit waren. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man eben wirklich aufpassen musste, wenn man dann eben auf dem Heimweg sich befunden hat, dass man eben nicht irgendwie von herumfahrenden Neonazi-Gruppen überfallen worden ist.
War das Konzert trotzdem stattgefunden? Wie ging es dann weiter?
Ja, also das Konzert konnte zunächst erstmal wie geplant stattfinden. Es war zum Teil auch so, dass Punks, die sich im Jugendhaus selbst befunden haben, von diesen Schlägereien, von diesen Überfällen, die hier draußen stattgefunden haben, zum Teil gar nichts mitbekommen haben. Also an dem Abend haben insgesamt 4 Bands gespielt. The Strikes aus Berlin, die sich, das muss man als Randanekdote auf jeden Fall anmerken, im Nachgang dieses Konzertes auch aufgelöst haben, weil sie eben nicht mit der Tatsache klargekommen sind, dass ein junger Mensch im Nachgang eines ihrer Auftritte umgebracht wurde. Eine zweite Band, die gespielt hat, war GAO, das ist Gemeinschaftswerk Aufschwung Ost aus Waldkirchen, also einem kleinen Ort im Erzgebirge. Dann hat noch gespielt Mutation Mensch, auch eine Punkband ebenfalls aus Waldkirchen und eine Band aus Flöha, die hier so ein bisschen Kultstatus zur damaligen Zeit hatte, die nannten sich Bullenschweine. Und dieses Konzert hat hier eben erstmal ganz regulär stattgefunden, aber draußen gab es eben diese Überfälle, diese Angriffe und auch die verletzten Personen. Das ist dann auch nach und nach ins Innere des Jugendhauses gedrungen, sodass sich dann ungefähr 30 bis 60 Punks dazu entschlossen haben, einen Gegenangriff auf diese Diskothek La Belle zu unternehmen, die also als Sammlungs- und auch als Rückzugspunkt für die Neonazis gedient hat. Die Nazis haben sich dann zunächst in diese Diskothek zurückgezogen, aber das Gebäude der Diskothek ist durch große Schaufensterscheiben geprägt und durch diese Schaufensterscheiben hindurch haben die Nazis dann von innen heraus, also oberkörperfrei und in eindeutigen Kampfesgesten weiter provoziert und das haben sich die Punks eben nicht bieten lassen und sie haben dann eben angefangen, die Diskothek anzugreifen. Sie haben zunächst erstmal hier einen Zaun demoliert, indem sie also die Zaunlatten abgerissen haben und die ganzen Autos zerkloppt haben, demoliert haben, die hier auf der Straße standen, weil sie eben in der Annahme waren, dass diese Fahrzeuge Nazis gehören würden. Das hat sich dann später als Irrtum herausgestellt. Nur die wenigsten Autos haben also Neonazis gehört. Die meisten waren also ganz normale Fahrzeuge von hier wohnenden Anwohnerinnen und Anwohnern. Den Punks ist es dann gelungen, also eine der beiden Türen, die in die Diskothek führen, einzutreten. Zwei Punks sind daraufhin auch ins Innere der Diskothek gezerrt worden von Neonazis, die also an der Tür standen. Und diese beiden Punks sind auch wirklich sehr schwer verletzt worden im Inneren. der Diskothek. Und die Nazis sind dann dazu übergegangen, eben weitere Verstärkungen per Telefon herbeizurufen. Das sind wieder Angehörige dieser Hunara-Clique, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Und ich habe mit Freundinnen und Freunden aus meinem Bekannten- und Freundeskreis gesprochen, die also an diesem Abend das Konzert besucht haben. Und die haben also übereinstimmend dann gesagt, dass hier eine Übermacht von ca. 120 Nazis eingetroffen ist, gegen die sie dann also überhaupt nichts mehr ausrichten konnten. Woraufhin sich dann die Punks schnell wieder ins Jugendhaus zurückgezogen haben und das Jugendhaus auch verbarrikadiert haben, um sich dort drin zu verschanzen. Woraufhin dann eben auch die Nazis begonnen haben, das Jugendhaus regelrecht zu belagern.
Erinnerung des Anwesenden E. Ich erinnere mich noch, wie ich aus der oberen Etage aus einem Fenster geschaut habe und überall um das Haus herum standen Nazis. Zu dieser Zeit hatte ich wirklich sehr große Angst und mochte gar nicht daran denken, was passieren würde, wenn dieser rechte Mob in das Haus kommen würde. Während wir aus den oberen Etagen verschiedene Sachen warfen, versuchten andere Punks, so gut es ging, die Nazis an der Tür am Eindringen zu hindern. Zu dieser Zeit hatten wir, also die Gruppe, mit der ich das Konzert besuchte, ein Gespräch mit Patrick und seinem Kumpel. Sie meinten, dass sie versuchen wollten, über das Dach des angrenzenden Gerichtsgebäudes aus dem Haus zu kommen.
Irgendjemand vielleicht die Polizei gerufen oder haben irgendwie hier Menschen, die hier wohnen, irgendwie eingegriffen?
Also die Polizei war von Anfang an vor Ort, also auch schon in den Abendstunden, soweit wir das rekonstruieren konnten. Zum Teil war sie auch zivil vor Ort und hat dieses sich zuspitzende Konfliktpotenzial auch mitbekommen. Eingeschritten ist die Polizei aber erst nachts 1.15 Uhr, also als eigentlich dieser Konflikt schon extrem im Gange war. Und sie sind dann mit relativ vielen Einsatzkräften hier vor Ort angerückt und haben dann am Eingang des Jugendhauses eine Art Spalier, eine Art Korridor gebildet mit Einsatzkräften und haben dann einzeln die sich im Gebäude befindlichen Punks herausgeholt und dann mit Hilfe von Anwohnerinnen und Anwohnern diejenigen identifiziert, die angeblich an diesem Gegenangriff auf dieses Label beteiligt gewesen sein sollen. Es sind dann ungefähr 30 Punks daraufhin festgenommen worden und mit auf die Polizeiwache hier in Hohenstein-Ernstthal genommen worden. Und das ist eigentlich auch so das Perfide, kann man sagen. Die Polizeiwache befindet sich nämlich in einer Nachbarstraße. Also die ist nur wenige Dutzend Meter vom ehemaligen Jugendclub entfernt gewesen. Das ist auch heute noch der Fall. Also die Polizei hätte zumindest unserer Ansicht nach viel eher schon einschreiten können und müssen. Das ist aber nicht passiert. Später wurde dann geäußert, dass die Beamten überfordert gewesen seien. Ja, die Punks sind dann in der Polizeiwache zunächst in Zellen gesperrt worden und als die Zellen dann vom Platz her nicht mehr ausgereicht haben, wurden sie dann im Keller auf den Gang gesetzt und sie wurden dann nach und nach vernommen und über Nacht erstmal in der Wache behalten und sie wurden dann gegen 7 Uhr früh dann entlassen. Also um auf die Frage zurückzukommen, die hier herum umherwohnenden Anwohner, die haben natürlich diese Auseinandersetzung schon wahrgenommen. Aber die Schuld an diesem Konflikt wurde auch im Nachgang einzig und allein den Punks zugeschoben. Und es ist auch am Verhalten der Polizei zu sehen, dass das Problem bei den Punks gesehen wurde, weil die Nazis, die unter anderem für diese Angriffe und Überfälle verantwortlich waren, noch anwesend waren, als die Polizei eben diesen Korridor errichtet hatte und hier eingerückt ist. Und es wurden aber ausschließlich Punks festgenommen. Also die Nazis, die noch vor Ort waren und auch noch herumgekrölt haben und gepöbelt haben, von denen ist keiner behelligt worden. Und im Nachgang, damit schließt sich so ein bisschen der Kreis hier ab, sind dann auch weitere Punkkonzerte oder die Organisation von weiteren Punkkonzerten im Jugendclub of Is untersagt worden. Und bezeichnend ist zum Beispiel auch das, was einer meiner Mitbewohner erzählt hat. Er ist dann also an dem nächsten Montag auf Arbeit gegangen, nachdem er ebenfalls dieses Konzert besucht hat und eben auch, ebenfalls auch von Nazis angegriffen wurde, wovon er ein blaues Auge davon getragen hat. Und als seine Kolleginnen und Kollegen ihn mit blauem Auge gesehen haben, fiel denen nichts Besseres ein, als ihn eben mit der Aussage zu konfrontieren. Was habt ihr denn da wieder gemacht? Was habt ihr denn da wieder gemacht?
Erinnerung des Anwesenden E. Irgendwann, ich kann nicht mehr genau sagen, zu welcher Uhrzeit, traf dann auch die Polizei ein. Ich weiß nicht mehr genau um deren Stärke, aber ich glaube mich zu erinnern, dass es doch ganz schön viele waren. Jedenfalls wurden wir, also die Konzertbesucher, dann alle aus dem Jugendhaus geführt. Dafür hat die Polizei mit Einsatzkräften eine Art Korridor gebaut. An den Seiten stand noch der rechte Mob, welcher uns zugegrölt hat. Ich fragte noch einen Polizeibeamten, als er auch von mir wie bei allen anderen die Personalien aufnahm, was jetzt genau mit uns passieren würde. Darauf antwortete er, dass wir erstmal in Schutzhaft genommen werden. Nach der Aufnahme aller Personen wurden wir in den Keller des Polizeireviers in Hohenstein-Ernsthal gebracht. Dort hielten wir uns im Gang und den einzelnen Zellen auf. So gegen 7 Uhr früh wurden wir dann alle schrittweise wieder freigelassen. In den darauffolgenden Tagen haben wir dann vom Mord an Patrick in dieser Nacht erfahren.
Also wir befinden uns jetzt gerade auf dem Weg des ehemaligen Jugendhauses zum Tatort, an dem Patrick und sein Freund Klecks von 3 Neonazis dann auf dem Heimweg nach diesem Konzertbesuch überfallen wurden und zusammengeschlagen worden sind. Das ist ein relativ weiter Weg. Es war nämlich dann so, nachdem also die Polizei eingetroffen ist und eben wie gesagt auch noch diese Neonazis vor Ort waren, dass einzelne Punks dazu übergegangen sind, den Fluchtversuch über die Dächer der angrenzenden Gebäude anzutreten. Und zu diesen Punks gehörte eben auch Patrick und sein Kumpel Klecks. Denen ist diese Flucht aus diesem Krisenherd, kann man ja fast sagen, aus Neonazis und Polizei zunächst auch gelungen. Die sind recht weit gekommen auf ihrer Flucht, nämlich bis zur Waldenburger Straße in Oberlungwitz. Oberlungwitz ist also ein kleiner Nachbarort, der unmittelbar an Hohenstein-Ernsthal angrenzt. Und hier sind sie dann aber gegen 3.30 Uhr nachts von diesen 3 Neonazis, die ich eben erwähnt hatte, aus einem blauen Kleinbus heraus angegriffen worden. Und 2 dieser Neonazis haben dann eben begonnen, mit Hilfe eines Billardkös und eines Axtstiels auf Patrick einzuschlagen. Was mit seinem Freund Klecks passiert ist, konnten wir nicht zu hundertprozentiger Gewissheit rekonstruieren. Es gibt 2 Varianten, wobei auch denkbar ist, dass beide miteinander kombiniert sein könnten. Die erste Variante ist, dass auch Klecks zusammengeschlagen wurde und sich also totgestellt hat. Die zweite Variante ist, dass ihm die Flucht gelungen ist und er sich in einer Sparkassenfiliale verstecken konnte. Es ist aber natürlich auch denkbar, dass die Neonazis ihn zusammengeschlagen haben und als sie sich dann Patrick zugewandt haben, dass Klecks also fliehen konnte. Wir befinden uns jetzt also hier im Nachbarort Oberlungwitz, genauer gesagt in der Waldenburger Straße. Und hier an der Einfahrt zu einer ehemaligen Mühle sind dann die beiden jungen Punks von 3 Neonazis überfallen worden. Die Nazis sind also mit einem kleinen Bus umhergefahren, um eben nach Punks Ausschau zu halten, die sich auf dem Heimweg vom Konzert befunden haben. Und mit Patrick und Klecks haben sie dann eben auch ihre Opfer gefunden, muss man sagen. Und wie gesagt, die Nazis haben dann angefangen, auf Patrick einzuschlagen mit Hilfe eines Billardkös und eines Axtstiels. Und hier wäre vielleicht auch noch der Hinweis zu geben, dass Patrick von seiner Körperstatur her eher schmal war und mit 1,57 Meter auch nicht besonders groß. Und wenn man sich die Neonazis anschaut, die dann eben auch ermittelt werden konnten, die beiden eben überfallen haben, dann waren das eben Leute aus diesem typischen Hunara-Klientel, aus diesem typischen Hunara-Milieu, also Leute aus dem Hooligan-Milieu, Leute aus dem Türsteher-Milieu, die also durchtrainiert waren und eben auch im Vorfeld schon Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzungen auf dem Kerbholz hatten oder beispielsweise auch in der Hooligan-Kartei der Polizei als besonders gewalttätig geführt worden sind. Ja, und die haben natürlich keine Gegner gesucht, sondern wirklich Opfer. Und es ging also so weit, dass sie Patrick bewusstlos geschlagen haben Und um zu überprüfen, ob Patrick diese Bewusstlosigkeit nur simulieren würde, haben sie dann mit Hilfe eines sogenannten Kontrollschlages seine Kniescheibe zertrümmert und ihn dann anschließend, als ob das nicht der ganzen Gewalt und Brutalität schon genug wäre, seinen bewusstlosen Körper in den hier verlaufenden Lungwitzbach geworfen, wo Patrick dann am nächsten Morgen gegen 7.30 Uhr von Spaziergängerinnen und Spaziergängern gefunden wurde. Die haben dann unmittelbar auch die Rettungskräfte verständigt. Es ist dann also ein Rettungshubschrauber hierher gekommen, um Patrick in ein Krankenhaus nach Zwickau zu überführen. Und dort ist er dann aber aufgrund seiner schweren und auch zahlreichen Verletzungen gegen 11.15 Uhr verstorben. Also die Staatsanwaltschaft hat dann in der späteren Gerichtsverhandlung insgesamt 17 Zeilen gebraucht, um diese ganzen Verletzungen, die die Nazis Patrick hier zugefügt haben, aufzulisten.
Ein Brief der Familie von Patrick Thürmer, abgedruckt in der Broschüre »Kein Einzelfall, der Mord an Patrick Thürmer«. Rückblick deiner Familie auf ein Leben 20 Jahre ohne dich. 20 Jahre ist es her, als unser Patrick aus unserer Mitte gerissen wurde. 20 Jahre ohne dich bedeutet 20 Jahre voller Trauer, Leid, Schmerz und Unverständnis. Aber auch 20 Jahre voller liebevoller Erinnerung an einen ganz besonderen Menschen. 20 Jahre, in denen es für uns nie möglich war, zu begreifen, was geschehen ist. Patrick, auch nach 20 Jahren, nachdem du uns genommen wurdest, bist du immer noch in unserer Mitte. Du bist allgegenwärtig in unseren Gedanken, in unseren Gesprächen, in unseren liebevollen Erinnerungen und deinen Bildern an der Wand. Wir werden dich nie vergessen. In unseren Herzen lebst du weiter. 20 Jahre, wo man glaubte, die Zeit steht still. Türen, die sich nicht mehr öffnen. Dein Platz, der für immer leer bleiben wird. Deine Stimme, die wir nie wieder hören werden. Momente der Erinnerung und Tränen, weil man eine geliebte Person für immer vermissen muss. Nach 20 Jahren bleibt uns nur noch der Blick auf dein Grab. Tränen und unendliche Trostlosigkeit beim Ablegen der Blumen. Lichter, deren Schein zu dir funkeln sollen. Das Letzte, was wir dir noch geben können. Nur noch ein kleiner Lichtstrahl, den wir dir in den Himmel senden können. Und doch 20 Jahre voller schöner Erinnerungen, Liebe und dem Gefühl, dass du immer noch in unserer Mitte bist. Oft baten wir dich in schwierigen Situationen um Hilfe. 20 Jahre, ein Gefühl, von einem Engel beschützt zu sein. Bei aller Trauer sind wir glücklich, dass wir die Zeit mit dir teilen durften, auch wenn unsere gemeinsame Zeit nur von sehr kurzer Dauer war. Wir dürfen zurückblicken auf eine unvergessliche und schöne Zeit mit dir. In liebevoller Erinnerung und stillem Gedenken, deine Familie.
Patrick ist dann 2012 nachträglich als Opfer rechter Gewalt anerkannt worden, nachdem im Zuge der 2000 erfolgten Gerichtsverhandlung gegen diese drei Neonazis der Richter zwar anerkannt hat, dass Patrick stellvertretend für die Linken gestorben sei, die an diesem Gegenangriff auf die Diskothek La Belle beteiligt gewesen sein sollen, aber ein rechtes Tatmotiv wollte das Gericht damals im Jahre 2000 nicht anerkennen. Wir vermuten, dass Patrick nachträglich als Opfer rechter Gewalt anerkannt wurde, aufgrund der Selbstenttarnung des NSUs, dass also da nochmal Mord- und Todesfälle erneut aufgerollt wurden, um zu überprüfen, ob es da nicht doch einen politisch rechten Tathintergrund gegeben haben könnte. 2015 ist es dann nach langem, zähem Ringen seiner Familie gelungen, eine Gedenktafel in Hohenstein-Ernsthal einweihen zu können. Aber bezeichnenderweise markiert diese Gedenktafel weder den ehemaligen Standort des Jugendhauses, noch befindet sie sich am eigentlichen Tatort, sondern sie wurde am Rand von Hohenstein-Ernsthal aufgehangen, in unmittelbarer Nähe zu einem Mahnmal, das an die Opfer des Faschismus erinnert und das schon zu DDR-Zeiten errichtet worden ist. Also hier wurde eher thematisch vorgegangen, als mit konkreten Orten zu arbeiten. Und unser Ziel als Gruppe, die also dieses Erinnern und Gedenken an Patrick versucht wachzuhalten, war es also auch den Tatort als das zu markieren, was er eben ist. Ein Ort, an dem ein junger Mensch von Neonazis umgebracht wurde. Und wir hatten uns das eher unkompliziert vorgestellt, aber dieses Vorhaben hat letzten Endes 1,5 bis 2 Jahre zähes Ringen und zähe Arbeit in Anspruch genommen. Weil das erste Problem, was sich für uns ergeben hat bei der Errichtung dieser Gedenktafel, war die Tatsache, dass sich der Tatort mittlerweile auf dem Gelände befindet, das Privatbesitz eines AfD-Anhängers ist. Und mit solchen Leuten wollen wir natürlich weder kommunizieren und schon gar nicht kooperieren. Wir sind dann also dazu übergegangen, die Gedenktafel auf die gegenüberliegende Straßenseite in einen Rasenstreifen einzubetten, der dort beim Fußweg verläuft. Das war so unsere Alternativlösung. Das war auch jetzt noch nicht ganz so problematisch. Wesentlich mehr Kopfzerbrechen hat uns das LASUF bereitet. Das LASUF ist das Landesamt für Straße und Verkehr. Und das hat 2 unserer Anträge und ja, Vorschläge, wie die Gedenktafel aussehen könnte, abgelehnt. Mit der Begründung, dass diese Gedenktafel die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vom Verkehr ablenken könnte. Das war ihre erste Sorge. Und die zweite Sorge bestand darin, dass sie vermutet haben, dass sich diese Gedenktafel zu einem politischen Pilgerort, wie sie es genannt haben, entwickeln könnte, an dem sich nun hier also regelmäßig Dutzende von Menschen versammeln. Wir haben versucht, diese Bedenken auszuräumen. Es handelt sich de facto um eine Gedenktafel, die Größe eines A4-Blattes hat und sich auf einem Steinsockel befindet, der 20 cm aus dem Boden herausragt. Also von einer Ablenkung der Verkehrsteilnehmer kann hier keine Rede sein. Und abgesehen von den Todestagen, an denen wir also immer versuchen, eine Form des Gedenkens zu organisieren, werden hier sicherlich auch keine großen Menschenansammlungen sich aufhalten. Und es ist uns nun vor wenigen Wochen gelungen, also jetzt im Sommer 2024, diese Gedenktafel zunächst im kleinen Kreis einzuweihen. Und die offizielle Einweihung erfolgt dann im Rahmen der Gedenkdemonstration anlässlich des 25. Todestages von Patrick am 3. Oktober diesen Jahres.
Wir waren gerade noch mal an der Gedenktafel für Patrick Thürmer in Hohenstein-Ernsthal, von der du schon am Tatort erzählt hast. Und die ist da direkt neben dem Gedenkort für die Opfer des Nationalsozialismus. Erzähl doch gerne, wie es zu dieser Gedenktafel kam, beziehungsweise auch erstmal, was man dort vor Ort eigentlich sieht.
Ja, man sieht also eine viereckige Gedenktafel, auf der der Spruch zu lesen ist: Es sind die Lebenden, die den Toten die Augen schließen. Es sind die Toten, die den Lebenden die Augen öffnen. Patrick Thürmer, Opfer rechter Gewalt. Und diese Tafel ist, wie gesagt, von Patricks Familie initiiert worden, konnte aber erst 2012, also viele Jahre nach Patricks Tod, eingeweiht werden. Sie ist aber nur eine von mehreren Formen des Gedenkens und Erinnerns, die seit seinem Tod stattgefunden haben. Also es kam dann schon 2 Tage nach seinem Tod, also am 4. Oktober 1999, zu einer Spontandemonstration von 150 Antifaschistinnen und Antifaschisten in Hohenstein-Ernsthal, nachdem diese Information, dass Patrick also umgebracht wurde, recht schnell die Runde gemacht hatte. Und diese Antifas sind dann zum Teil eben auch vermummt und bewaffnet in Hohenstein-Ernsthal aufgelaufen, um zum Teil eben auch Rache üben zu wollen. Sie haben dann 19 Graffiti an den Hauswänden von Hohenstein-Ernsthal hinterlassen. Die Polizei ist dann eingetroffen, aber zu spät, um die Teilnehmerinnen dieser Demo und Teilnehmer festzunehmen. Sie hat also die Demo dann sozusagen in ihren letzten Zügen erreicht und zersprengt. Ja, und einige Tage darauf, also am 12. Oktober 1999, sind dann 5 Punks aus Chemnitz nochmal nach Hohenstein-Ernsthal gefahren und haben einen versuchten Brandanschlag auf die Diskothek Labelle verübt, die also in der Tatnacht als Rückzugs- und Sammlungspunkt für die Neonazis gedient hat. Diese Punks haben also einen Molotow-Cocktail gegen die Hausfassade der Diskothek geworfen, als sich dort niemand im Gebäude befunden hat. Der Molotow-Cocktail ist aber an der Hauswand abgeprallt und auf dem Fußweg erloschen, hat also keinen Schaden angerichtet. Nichtsdestotrotz haben die Ermittlerinnen und Ermittler die Punks ausfindig gemacht, die sich an dieser Aktion beteiligt hatten, und die sind dann auch zum Teil zu Haftstrafen verurteilt worden. Und darüber hinaus gab es dann ungefähr 2 Wochen später, also am 14. Oktober, also 2 Wochen nach Patricks Tod, eine angemeldete Gedenkdemonstration, an der bis zu 700 Leute teilgenommen haben und die auch friedlich verlaufen ist. Freundinnen und Freunde von Patrick hatten am Tatort selbst bereits wenige Tage nach seinem Tod eine Art Gedenkort für ihn eingerichtet, indem sie dort also ein kleines Holzkreuz aufgestellt hatten, auf dem sie mit schwarzem Filzstift geschrieben hatten: Patrick, wir werden dich nie vergessen. Und es war damals eben ja beliebte Freizeitbeschäftigung der örtlichen Neonazi-Szene, diesen Gedenkort immer wieder zu verwüsten, also dieses Holzkreuz aus dem Boden zu reißen und in den Bach zu werfen oder eben auch die Grablichter und Blumen, die dort niedergelegt worden sind, zu zertrampeln oder zu verwüsten.
Rund 700 Menschen brachen am Samstagnachmittag in Hohenstein-Ernstthal zu einer Demonstration gegen rechte Gewalt auf. Anlass war der brutale Totschlag an dem 17-jährigen Oelsnitzer Patrick Türmer. Selbst im Internet wurde für diese Aktion mobil gemacht. Neben Patricks Freunden aus Oelsnitz kamen auch Antifa-Truppen aus dem Raum Dresden und anderen Bundesländern angereist. Im Vorfeld hatte die Polizei bereits die Zugänge zur Stadt kontrolliert und 4 Festnahmen wegen Mitführens von gefährlichen Gegenständen wie Reizgas, Skalpell und ein Stuhlbein sowie 46 Platzverweise bilanziert. Gegen 14 Uhr bewegten sich unter einem riesigen Polizeiaufgebot und 20 Ordnern die Massen vom Ausgangspunkt Kreuzung Goldbach-August-Bebel-Straße Richtung der Logen Lungwitzer und Dresdner Straße bis zum Ziel entlang der Friedrich-Engels-Straße. Die Wut der vorwiegend linken Szene angehörenden Leute war deutlich zu spüren. Mit Anti-Nazi-Parolen machten sie dieser Luft und die Transparente sprachen ebenfalls aus, was jeder der jungen Menschen fühlte. Doch sie zogen ohne Zwischenfall durch die Straßen, um anschließend am Tatort Blumen und Gedichte niederzulegen. Zum Vorgang der Tat in der Nacht vom 1. zum 2. Oktober stehen die Beweise noch aus. Zwar hat die Sonderkommission Rechtsextremismus des Landeskriminalamtes Sachsen die Ermittlungen aufgenommen, bis heute gibt es aber keine neuen Erkenntnisse.
Wie waren denn die Reaktionen in der Stadt und wie verlief eigentlich die juristische Aufarbeitung?
Also die Reaktion in der Stadt hatte ich ja vorhin schon angerissen. Die Schuld dieses Konflikts, dieser Auseinandersetzung an jenem Abend und in jener Nacht wurde auch in der Öffentlichkeit, also auch von Seiten der Stadtbevölkerung, den Punks zugeschoben. Sie seien also sozusagen die Urheber dieser Auseinandersetzung gewesen. Diese klassische Täter-Opfer-Umkehr war für die damaligen Verhältnisse überhaupt keine Seltenheit. Also auch wir kennen das im Freundeskreis aus eigener Erfahrung, dass wir uns oftmals anhören durften: Naja, ihr seid ja selber schuld, wenn ihr aufs Maul bekommt, wenn ihr auch so ausseht. Und dann auch so dieses Lebensgefühl, das Punk eben mit sich bringt, dieses Freiheitsgefühl, dieses sich vielleicht auch nicht an Normen und Regeln halten, das stößt natürlich in der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft auf Widerstand. In dessen Folge sind, wie schon erwähnt worden, weitere Punkkonzerte untersagt worden in diesem Jugendclub. Die Diskothek Labelle, die, wie schon erwähnt, als Sammlungs- und Rückzugspunkt der Neonazis gedient hat, hat sich dann seitens seines Betreibers in der Öffentlichkeit immer wieder so als unpolitischer Tanzschuppen präsentiert. Es wurde also immer wieder betont, dass sich dort keineswegs die rechte Szene treffen würde. Dass diese Aussage einfach vollkommen falsch ist, zeigt schon allein der Fakt, dass dort im Jahr 2005 also ein Rechtsrockkonzert stattgefunden hat, das von 500 Neonazis, die aus 5 Bundesländern angereist sind, durchgeführt wurde. Das Konzert ist zwar von der Polizei aufgelöst worden, wobei das Ansinnen der Polizei in erster Linie das war, dass es sich bei der Diskothek um eine zu kleine Räumlichkeit für 500 Leute gehandelt haben muss. Und die haben wahrscheinlich weniger das Problem darin gesehen, dass dort eben so ein Rechtsrockkonzert stattfindet. Und die gerichtliche Aufarbeitung hat sich zunächst den Punks zugewandt, die also an diesem Angriff auf das Label beteiligt gewesen sein sollen. Es gab also im Mai 2000 eine Gerichtsverhandlung gegen 15 Punks, die dann infolgedessen auch zu Bewährungsstrafen in Höhe von 6 bzw. 9 Monaten laut Jugendstrafrecht verurteilt worden sind. Und im September desselben Jahres sind dann eben auch die 3 Neonazis, die Patrick und Klecks überfallen haben, angeklagt und verurteilt wurden. Zwei dieser Neonazis haben ihren dritten Komplizen sozusagen freigesprochen oder ihm eine Mitschuld abgesprochen, weil dieser dritte Neonazi angeblich eben mit Klecks beschäftigt gewesen sei oder den gesucht hätte oder den verprügelt hätte. Und die anderen beiden verbleibenden Neonazis, die also Patrick zusammengeschlagen haben, haben sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben und vor Gericht auch angebliche Reue bekundet und haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Tat angeblich keinen politisch rechten Hintergrund gehabt hätte. Der Haupttäter dieser beiden ist dann letzten Endes zu 11 Jahren Haft verurteilt worden, ist also schon seit vielen Jahren wieder auf freiem Fuß. Und das Perfide an dieser ganzen juristischen Aufarbeitung betrifft Patricks Freund Klecks, der dann im Nachgang dieser ganzen Ereignisse ebenfalls verurteilt worden ist zu einer Geldstrafe von 800 D-Mark damals noch. Und zwar aufgrund des Vorwurfs der unterlassenen Hilfeleistung. Also man muss sich das mal vor Augen führen. Er besucht ein Punkkonzert, das also von Dutzenden von Neonazis angegriffen und überfallen wird. Er muss fliehen mit seinem Freund. Die beiden werden auf dem Heimweg von Nazis überfallen und zusammengeschlagen. Er ergreift höchstwahrscheinlich in Panik die Flucht. Ihm gelingt die Flucht. Er muss später erfahren, dass sein Freund von den Neonazis so schwer verletzt wurde, dass er also an diesen Verletzungen gestorben ist. Und zur Krönung dieses ganzen Leidens erhält er dann eben noch diese Verurteilung aufgrund angeblich unterlassener Hilfeleistung.
Wir haben uns ja auch getroffen, weil ihr in diesem Jahr auch wieder eine Demonstration plant. Und erzähl gern was zur Demonstration und wie das Gedenken jetzt weitergeht.
Ja, also wir haben den 25. Todestag von Patrick als Anlass genommen, wieder eine größere Demonstration zu organisieren. Wir haben jetzt also in den Wochen vor der Demonstration eine Info- und Mobi-Vortragstour auf die Beine gestellt, die also in ganz Sachsen, aber auch darüber hinaus durchgeführt wurde, um eben die Leute über den Mord an Patrick zu informieren und sie eben auch zur Demo zu mobilisieren. Die Resonanz hierzu war auch recht gut, sodass wir da ganz zuversichtlich sind, dass das wieder eine erfolgreiche Demonstration wird. Also unser Ziel sind so 300 Leute, wie eben auch schon 2019, und ich denke, das ist auch eine realistische Einschätzung. Die Demonstration selbst wird am 3. Oktober diesen Jahres stattfinden. Wir treffen uns an diesem 3. Oktober 13 Uhr am Bahnhof in Hohenstein-Ernsthal. Die Demonstration selbst wird ungefähr 3 Stunden dauern und wir haben uns dazu entschieden, die Demonstration auch wieder mit einer Anschlussveranstaltung enden zu lassen, die also in Hohenstein-Ernsthal dieses Jahr durchgeführt werden wird. Wir werden also auch hier eine Ausstellung zu Opfern rechter Gewalt zeigen. Hinzu wird es einen begehbaren Comic geben. Also es hat sich eine Künstlerin-Crew gefunden, die diese Ereignisse und die Zeitzeugenerinnerungen an diese Tatnacht in Form eines Comics umgesetzt hat. Es handelt sich hierbei um das Künstlerinnen-Kollektiv Außenposten, heißen die. Darüber hinaus wird es nochmal einen kurzen Vortrag geben zu den Ereignissen der Tatnacht und den Folgen. Wir wollen auch wieder mit einer Podiumsdiskussion über Erfahrungen mit rechter Gewalt und dem damit zusammenhängenden Umgang schließen. Und wir werden 1 bis 2 Kapitel aus einem Buch lesen, das jetzt Mitte September erscheint und den Titel »Wir konnten es nicht anders« trägt. Das ist ein sehr spannendes Buch, das ein Freund von mir initiiert hat. Und zwar ist er durch ganz Ostdeutschland gereist und hat 30 Leute unterschiedlichen Alters zu ihren Erfahrungen und ihren Umgangsweisen mit rechter Gewalt interviewt und daraus eben 30 verschiedene Kapitel erarbeitet. Wenn ihr das seht, »Wir konnten es nicht anders« von Schrammel, dann kann ich euch das nur empfehlen, euch das zu kaufen und das zu lesen. Und ansonsten möchte ich euch natürlich recht herzlich einladen, mit uns am 3. Oktober ab 13 Uhr am Bahnhof in Hohenstein-Ernsthal für eine kraftvolle und würdevolle Gedenkdemo in Erinnerung an Patrick zu sorgen und natürlich nicht nur in Gedenken an Patrick, sondern eben auch an alle anderen Opfer rechter Gewalt. Weil wenn ich mir meinen Freundeskreis und meine eigene Biografie anschaue, dann haben viele von uns einfach nur Glück gehabt, dass sie zwar oft von rechter Gewalt betroffen waren, aber eben nie so, dass jemand wirklich bleibende körperliche Schäden davon getragen hat oder eben sogar umgebracht wurde. Wobei man natürlich die Traumatisierungen, die daraus hervorgegangen sind, ja, jetzt noch gar nicht angesprochen hat. Weil das auch das darf nicht vergessen werden. Diese Nacht vom 1. auf den 2. Oktober 1999 hatte ja nicht nur für Patrick und seine Familie Folgen, sondern eigentlich für alle dort anwesenden Punks. Weil eben alle dort von dieser krassen Gewalt seitens der Neonazis betroffen waren, aber eben auch von diesem sehr einseitigen Vorgehen seitens der Polizei oder auch der dortigen Bevölkerung.
Ihr habt es gehört, beteiligt euch am Gedenken an Patrick Thürmer, der vor 25 Jahren am 2. Oktober 1999 in Hohenstein-Ernsthal von Neonazis ermordet wurde. Wir hören uns in den nächsten Folgen von NSU Watch Aufklären und Einmischen wieder. Bis dahin findet ihr uns im Netz nsu-watch.info. Und auf Social-Media-Kanälen sind wir unter @NSUWatch zu finden. Bis zu den nächsten Folgen.